Hallo und herzlich willkommen zu B2BKR, der Talk. Heute mit Folge 23, eine außergewöhnliche Folge, denn heute ist der Stefan bei mir zu Besuch und wir machen was nicht irgendwie abgesprochen ist, zumindest nicht mit dem Stefan. Der Stefan weiß nicht, was auf ihn zukommt. Sonderfolge heute, Folge 23, aber es geht um Science-Fiction-Filme, es geht um Sci-Fi generell. Stefan, herzlich willkommen bei mir.
Hallo Frederik, schön hier zu sein und diesmal auch in Person oder persönlich dich hier zu sehen. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt vorbereitet hast, also jetzt von meiner Seite aus. Ich werde nur spontan spontan reagieren. Mal gucken, was jetzt rauskommt.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich habe Bock drauf. Ich habe was vorbereitet und wir würden gleich starten. Was ich vorbereitet habe, ist Folgendes. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme rausgelassen. Und zwar habe ich die rausgelassen, vermischt aus der IMDb und von der anderen Seite. Ich habe einfach mal eingegeben, die schlechtesten Science-Fiction-Filme. Und wir haben ja immer über gute Science-Fiction-Filme gesprochen, haben uns darüber unterhalten, was wir geil finden an den Sachen und. Und jetzt habe ich für dich hier eine Liste. Tatsächlich finde ich einige Filme darauf gut, die ich da rausgelassen habe. Mal gucken, wie du das siehst. Ich sage auch meinen Senf dazu. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer lese ich jetzt einmal ganz schnell die Titel vor, damit die wissen, worüber wir denn da überhaupt reden. Wir haben da einmal drauf Howard the Duck, 1986. Dann den Film Bright, hast du auch gesehen,
ja,
oder?
Ja.
Pixels.
Ja.
Adam Sandler.
Ja.
Transformers The Last Night.
Ja, leider.
Sehr schön. Wing Commander, Space Will Never Be The Same.
Oh mein Gott, ja. Ich glaub,
wenn du rübergehst ins Wohnzimmer, er steht im Regal.
Ja, ich hab ihn sogar im Kino gesehen.
Ich hab ihn auf DVD.
Ich hab ihn im Kino gesehen.
After Earth, ist Will Smith und sein Sohn.
Ja.
Stimmt. Und Valerian and the City of Thousand Planets.
Oh.
Ich weiß, wie du zu dem stehst.
Ja.
Ich habe einen Rewatch letztens gemacht und...
Okay,
also wir fangen mal, das soll der Stefan Folgendes machen. Er soll so ein bisschen ranken, das Ganze.
Ja.
Und dann soll er mir anhand von seinem Ranking, was er gemacht hat, erklären, warum das für ihn der allerschlechteste ist und warum am Ende das dann immer besser wird oder so. So habe ich mir das mal jetzt vorgestellt. Und dann kommt später noch ein ganz anderes Special. Das wird was ganz Neues, haben wir hier noch nie gemacht auf dem Kanal. Also er rankt jetzt mal so ein bisschen.
Ja, ich lass mir ein bisschen zeigen.
Er macht jetzt hier ein Ranking.
Ja.
Und übrigens für die Zuhörerinnen und Zuhörer, während der Stefan hier am Ranking machen ist, unsere Thor Love and Thunder Folge, die ist beim ich habe ja immer mal wieder den Sepp zitiert und nicht imitiert, aber ich habe so, wie der Sepp das im Kino geäußert hat, gesagt hat, Entschuldigung Sepp, wenn du dich da vielleicht ein bisschen auf Schlips getreten gefühlt hast, das war aber nicht der Fall, wir haben ja drüber geredet. Allerdings hat es bei ihm einiges angestoßen, vielleicht wird es hier demnächst eine Folge geben, wo wir dann nochmal zu dritt, zu viert, vielleicht kommt da Daniel ja auch noch ins Boot, darüber nochmal ein bisschen drüber diskutieren müssen. Der Sepp hat sich sehr gewünscht und also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat auch Auswirkungen, was wir hier so tun. Insofern, ich habe wirklich lange, lange WhatsApp-Historie jetzt mit Sepp hinter mir, wo wir darüber diskutiert haben, über was wir da von uns gegeben haben. Es wird interessant. Jetzt bin ich gespannt auf den Stefan. Also,
ja.
Fangen wir mit dem Schlechtesten an oder mit dem Besten auf dieser Liste
der Filme? Also ich würde mal sagen, der Reihenfolge an, der Schlechteste fängt bei mir an und dann wird es immer weniger schlecht.
Okay.
Ja? Also der schlechteste Film, würde ich jetzt mal sagen, für mich war jetzt Transformers The Last Night.
Okay.
Also das war eine absolute Katastrophe für mich und ja.
Warum?
Weil er komplett losgerissen war aus den anderen vorgehenden zwei Teilen, fand ich. Der hatte eigentlich gar nichts mehr wirklich mit der ursprünglichen Geschichte von den Transformers zu tun. Und ich fand es auch irgendwie lächerlich nachher, dass es dann irgendwie mit einem Schwert ging, beziehungsweise dass sie dann mit dem Schwert gekämpft haben und ja, ich weiß nicht, also das war für mich alles nicht mehr das, was ich mir unter Transformers vorstelle. Die ersten zwei Teile fand ich sehr gut, die haben mir viel Spaß gemacht und alles, was eigentlich danach kam, also 3, 4, 5, was weiß ich, glaube, sind bei 5 oder 6 Teilen sogar gewesen.
Dann ich hab aufgehört, die zu gucken, weil es so schlecht wurde.
Ja, die wurden ja immer schlechter im Endeffekt und The Last Night war einfach, ja, ja, also es waren wieder viel Action, es wurde viel zerstört, klar, war immer das Gleiche, aber ich habe keine Sympathie mehr für diese Transformers gehabt, also das hat mir komplett gefehlt. Mhm. Das war eigentlich nur ein Riesenkampfgetümmel und es wurde immer alles nur zerstört, das war eigentlich alles.
Typischer Michael Bay halt, ne?
Genau, ja. Also Handlung fast keine, ging halt nur darum, dass man irgendwie was in die Luft jagt.
Genau, Transformers Last Night habe ich einmal gesehen, ich glaube, an irgendeinem Tag, wo mir scheiße langweilig war und ich nicht wusste, was ich tun soll. Und dann habe ich mal den angefeuert, weil auch Mark Wahlberg spielt da ja, glaube ich, noch mit, gell?
Ja, genau.
Der ist da noch dabei und eigentlich mag ich ganz gern Mark Wahlberg so für schlichte Unterhaltung und der hat auch ein paar sehr, sehr tiefgründige Filme und gute Filme gemacht. Und dann habe ich mir den reingeworfen und ich kann dir sagen, der war so schlecht, dass ich mich eigentlich an gar nichts mehr von dem Film erinnern kann. Und es ist bei mir selten, dass ich mich an nichts erinnern kann, weißt du? Ich kann dir bei Howard the Duck,
ja,
kann ich dir extrem viel erzählen, weil der ist auf dieser Liste drauf, mhm, und der ist für mich einer der besseren Filme und ich sehe bei dir auch. Und der Film, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich weiß nur, da waren Prügeleien von Mech-Robots, was auch immer, von den Transformers halt. Und die waren total sinnlos aneinandergereiht. Und das ist halt Transformers, Michael Bay in den späten Teilen.
Ja, ich glaube, ich bin sogar da eingeschlafen. Das war jetzt, den Film habe ich, glaube ich, auf, ich weiß nicht, ob auf Amazon oder Netflix lief. Ich meine, ich habe mir angemacht, irgendwann spät abends, wollte einfach nur mal ein bisschen was an Zerstörung sehen. Das dachte ich mir, passt dann gut. Also explodieren wird da sicherlich viel. Aber ja, ich glaube, ich bin da sogar eingeschlafen irgendwo zwischendurch. deswegen Platz 1 aus. Also, das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich, glaube ich, nochmal eingeschlafen bin. Ja, also Transformers The Last Night auf jeden Fall ganz übel.
Okay,
ja,
sehr schön. Sehen wir genau gleich, hätte ich auch absolut nach oben gestellt.
Als nächstes. Das nächstes habe ich jetzt After Earth. Also da bin ich auch sehr enttäuscht von dem Film. Ja. Ich habe mir da viel mehr vorgestellt, viel mehr erwartet. Ich weiß nicht, also die Handlung an sich war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Diese Beziehung zwischen den beiden, also zwischen dem Vater und dem Sohn, also Will Smith und seinem Sohn, der hat ja auch tatsächlich mitgemacht in dem Film.
Ja.
Ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben, aber mir kam der Film einfach nur so vor, dass man versucht hat, irgendwelche also das angelehnte bisschen vielleicht an Avatar hat, diese Welt, wie sie dargestellt wurde. Ja. So kam mir das ein bisschen vor und auch, dass sie versucht haben, dann auf dieser Welt zu überleben. Und ich fand auch, glaube ich, mich noch richtig erinnert, der Schlusskampf war total abgedreht und auch wie sie das dann abgeleitet haben. Also ich war nicht sehr zufrieden mit dem Film. Also ich habe ihn auch nur einmal gesehen und das hat mir dann schon gereicht.
Ich habe einmal die Hälfte gesehen. Mein Vater hat den geguckt. Mein Vater ist ja auch ein Science-Fiction-Fan und der hat ihn sich angetan. Und ich war da gerade zu Besuch bei meinen Eltern und kam dann irgendwann später dazu und meinte so, was guckst denn du da? Und habe dann ziemlich schnell am Cast eben erkannt, dass es sich um After Earth handelt und habe dann gedacht, der ist wirklich so scheiße, wie man ihn immer beschrieben hat. Also ich habe den geguckt und ich fand den stinkend langweilig und dann fand ich auch die Beziehung zwischen Vater und Sohn in dem Film auch ganz komisch irgendwie, ne? Und lief mir überhaupt nicht rein und ich fand diese Handlung eigentlich ja mit einer Aussage, sollte ja so eine umweltpolitische Aussage sein, ne, auch, die dahinter gesteckt hat, sodass wir unseren Planeten so runtergewirtschaftet haben und so kaputt gemacht haben, dass wir irgendwie eine neue Erde oder was finden müssen und was jetzt eben danach ist, deswegen After Earth und nee. Also ich konnte auch da mir nichts im Kopf behalten und das passiert wirklich nur bei Filmen, die ich total beschissen finde.
Ich weiß nur, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, dass es darum geht, dass also Will Smith, der diesen Vater spielt, so ein Superkrieger ist und ich glaube, sein Sohn muss dann so einen Test oder eine Prüfung machen und das Problem ist, dass diese Superkrieger nur dann Superkrieger sein können, wenn sie, glaube ich, ihre Emotionen kontrollieren können. Und sein Sohn kann das halt noch nicht.
Stimmt, genau.
So, das war die Quintgrundhandlung eigentlich. Ja. Und dann fliegen sie, glaube ich, dorthin oder sollen dorthin fliegen, wo, glaube ich, diese Prüfung stattfindet und dann stürzen sie ab auf diesem anderen Planeten. Die stürzen ja mit ihrem Schiff ab und müssen dort überleben und dort lernen sich halt beide besser kennen und man versucht halt diese Beziehung zwischen den beiden in dem Film aufzubauen. Aber ich habe irgendwie, der Film war einfach schlecht, kann sich nicht erklären, warum, aber mir hat er einfach nicht gefallen.
Ich sehe es ja genau gleich, ja. Also Platz 2 beim Stefan, der zweitschlechteste in diesem Ranking After Earth.
Genau, dann kommt schon leider Wing Commander. Also dritte Stelle bei mir, Platz 3, Space Will Never Be The Same. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin ein ganz großer Wing Commander Fan.
Ja,
Hab mir damals, als diese Reihe rauskam, speziell dafür eigentlich auch einen PC angeschafft. Also ich war dann einer von den Leuten, die gesagt haben, oh, ich möchte auch so ein Spiel mal spielen. Hab drauf gespart und alles drumherum, damit ich endlich mal sowas spielen kann, weil das war das erste Spiel, was wie so ein Film aufgebaut war. Man hat ja immer diese Filmsequenzen gehabt und ich meine mich noch...
Aber schon auch beim klassischen Wing Commander, oder?
Genau, ja. Es gab ja auch diese...
Es gab ja dann die späteren, wo dann so richtige Filmsequenzen drin waren, aber du redest auch noch von animierten Filmsequenzen.
Es gab diese animierten Sequenzen, die kannte ich auch noch, die waren schon sehr gut. Und dann gab es später nochmal die mit richtigen Schauspielern.
Genau, mit richtigen Schauspielern. Dies ist ja dann schon ein paar weitere Wing Commander, also spätere Wing
Commander. Genau, die waren auch ziemlich gut, die fand ich auch sehr toll gemacht. Und hatten eigentlich schon fast... ein Filmcharakter.
Ja, ja.
Das am Ende, was da eigentlich rauskam. Und es war sehr populär Wing Commander und ich glaube, deswegen wurde später ja auch dann der Film gedreht.
Genau, das war das Spiel in den 90er Jahren, was uns alle, glaube ich, gefesselt hat.
Also, genau, richtig.
Ich habe es auch geliebt.
Ich habe den Film im Kino gesehen und naja, hatte gemischte Gefühle, weil auch die, wenn ich mich richtig erinnere, kamen auch die Katzen drin vor.
Die Kilrati,
Die Kilrati, genau, die sahen auch nicht besonders toll aus.
Die sahen auch so scheiße von der Maske gemacht.
Und das Schiff, was sie benutzt haben, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, sah aus wie eine Rakete oder so. Also es hat irgendwie nicht so ausgesehen, wie man es aus Wing Commander gekannt hat. Die Maschinen sahen ganz komisch aus. Also mir hat
ich glaube, die Saratoga sah noch halbwegs aus wie die Saratoga.
Ja, aber die Kampfjäger, die sahen...
Ja, die sahen null aus.
Die sahen ganz komisch aus.
Und die Kilrati-Jäger sahen auch nicht aus wie die Kilrati-Jäger, glaube ich.
Das sah alles mehr so wie eine billige Fernsehproduktion aus.
Und dann noch Freddie Prinze Jr.
Ja,
in der Hauptrolle.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Und der andere aus Scream, der Blonde, der bei Scream auch mitgespielt hat und bei Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Den kenne ich auch, das war so ein
Spiel. Die haben doch immer zusammengespielt. Freddie Prinze Jr. und dieser Typ, die haben immer zusammengespielt. Und der Typ hat so null in diesen Film reingepasst. Das war so absolut... Was man beim Cast scheiße machen kann, haben die da falsch gemacht, finde ich. Absolut.
Ja, also der Film war einfach nur grottenschlecht.
Ich muss mal kurz gucken, wie dieser Typ heißt auf der DVD.
Ja, also Wing Commander war auf jeden Fall eine große, große Enttäuschung und wenn man jetzt sich die alten Filme, oder wenn man jetzt die alten Filme von Star Wars kennt, die bei weitem früher gedreht wurden, sahen die immer noch besser aus, oder wie jetzt Wing Commander, der 99 rausgekommen ist. Also es ist einfach nicht mehr toll gewesen, was man dort in dem Film gesehen hat. Und ich muss auch gestehen, ich habe ihn auch seitdem, glaube ich, nicht mehr gesehen. Auch als er im Fernsehen mal lief, habe ich ihn, glaube ich, dann auch lieber nicht mehr angesehen. Also er ist einfach nur schrottig. Ja. Keine Ahnung, warum man damals in die Produktion so wenig reingesteckt hatte. Also damals gab es schon andere Filme, die hatten weitaus ein höheres Budget und sahen auch weitaus besser aus. Aber bei Wing Commander, weiß nicht, also es sah einfach nach einer Billigproduktion aus. Für mich.
Und ich habe mich, glaube ich, so geschämt für den Film, dass ich ihn gar nicht eingeräumt habe da drüben. Beim DVDs einräumen. Es steht doch nicht drüben bei der DVD-Sammlung.
Ja, aber ich weiß, welchen Schauspieler du meinst, ja.
Dieser blonde Typ, der hat auch bei Scream mitgespielt und bei Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und sowas, glaube ich. Dann als Nächsten in deinem Ranking.
Ja.
Oh, da kommt dann schon Bright.
Ja, also Bright. Mhm. Also ich fand ihn jetzt nicht wirklich schlecht. Ich fand ihn interessant gemacht.
Ja.
Und es, wenn ich das richtig gelesen habe, wurde ein zweiter Teil jetzt geplant.
Geordert, oder?
Ja, ich glaube, der war in Planung. Aber ich glaube, dadurch, dass was Will Smith bei den Oscars gemacht hat, haben sie es mal nach hinten geschoben, das Ganze. Da waren noch andere Projekte bei Netflix, die Will Smith einbezogen hatten und durch diesen Eklat, den er dort fabriziert hatte, haben die erstmal ein bisschen was runter zurückgestellt. Also ich finde Bright nicht schlecht. Es ist so ein Mix aus Fantasy und Jetztzeit.
Das Shadowrun-Setting, ne?
Genau, im Prinzip Shadowrun oder andere Urban Fantasy-Settings, die man aus dem Rollenspiel kennt, fand ich ganz cool gemacht und witzig. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Da gibt es sicherlich andere Filme, die weitaus schlechter sind.
Ich war enttäuscht von dem, weil ich das als Trailer und so gesehen habe und gesehen habe, das ist das Shadowrun-Setting, so ein geiles Cyberpunk-Setting eigentlich. Und ich dachte, das sieht richtig gut aus. Und ich fand auch so die ersten Minuten, wie dieser Ork, der sein Kollege ist da, ne, im Auto dann hier Cannibal Corpse hört und sagt, das ist ein Liebeslied bei uns und so, das ist halt schöner Death Metal und so. Das fand ich bis zu dem Zeitpunkt noch gut, aber dann ist diese Story irgendwann so komisch abgedriftet und dann auch wieder auf dieses Will Smith-Ding rausgedriftet, so, das ist so wie der klassische Will Smith-Film immer ist, ne? Und da ging das dann irgendwann an den Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt finde ich ihn langsam nicht mehr gut. Und da hätte ich mir viel, viel mehr vorgestellt. In diesem Setting hättest du so geile Sachen machen können. Und der ist dann leider nur in diese komische Richtung da abgedriftet. Das war, was mir an dem überhaupt nicht gefallen hat auch.
Ja, ich habe mir die Handlung auch ein bisschen anders vorgestellt. Als ich den Film gesehen habe, hat er mich eher an eine Serie erinnert, die, ich glaube, in den 90ern sogar lief. Da gab es auch eine Serie, da ging es aber um einen Alien. Da ging es darum, dass ein Cop und ein Alien zusammenarbeiten und die dann in der Stadt im Prinzip immer mit dem Problem zu kämpfen hatten, was einerseits die Menschen betrifft, aber auch andererseits diese Alien, die dort sich besiedelt hatten. Mhm. Die sind mit dem Schiff, ich weiß nicht, die Serie ist nicht mehr, wie sie heißt, aber auf jeden Fall ist ein Raumschiff abgestürzt und die Aliens hatten dann sozusagen darum gebeten, dort bleiben zu können in der Stadt.
Das ist die Gene Roddenberry-Serie, glaube ich.
Nein, da gibt es noch eine andere.
Ist das nicht die?
Okay. Nein, das ist eine andere nochmal. Und da ist im Prinzip, geht es halt darum, einen Cop und einen Polizisten, einen Cop und einen Alien halt. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, deswegen, ja. Also Bright war ganz nett. Ich habe mir auch da mehr darunter vorgestellt. Ich hätte mehr Fantasy-Figuren gerne gesehen. Und das so ein bisschen schon wie so Shadowrun, ja, stimmt. Mhm. Das hätte ich mir auch mehr vorgewünscht.
Ja. So hätte ich es nämlich auch gedacht. Und da war ja das Potenzial da. Ich meine, die haben die Elfen gehabt, sie haben die Orks gehabt. Sie haben die Elfen da eingeführt und gezeigt und ich hätte mir da irgendwie noch ein bisschen mehr vorgestellt. Ja. Nächster Platz ist dann bei dir?
Pixels.
Ja.
Also Pixels ist lustig, total abgedreht. Ich finde ihn sehr unterhaltsam.
Same.
Und dass er vielleicht so schlecht gesehen wird, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil er einfach das Thema Computer hat. Also ich meine, Pac-Man und so ist ja richtig. Ja. Und es wird halt so überdreht dargestellt, dass es halt schon wieder witzig ist. Also ich fand so ein bisschen, hat es auch an Ghostbusters erinnert, wenn man es genau nimmt, halt nur diese Computerversion davon, also weil sie dann diese Computerfiguren hatten, gegen die sie dann kämpfen. Ja. Und deswegen fand ich den jetzt nicht so schlecht, deswegen ist er bei mir auch Platz 5.
Ja. Ich habe den zum ersten Mal geschaut mit meinen Schülern. Und zwar hat den ein Schüler von meinen Erwachsenen, von meinen ganz Alten da, der war damals, da war ich, glaube ich, 35 und der Schüler war, glaube ich, 32 oder sowas. Ich habe ja wirklich der alte Schüler und der hat mir den vorgeschlagen, weil wir da irgendwie Englischlehrer, wir müssen ja mal was auf Englisch gucken und dann haben wir Pixels geguckt und der wusste auch, dass ich so ein Sci-Fi-Typ bin und auch so ein Gamer und so weiter und mir hat der Film sofort gefallen. Ich mag tatsächlich, ich habe so eine Sache, wo mich vielleicht viele für ignorieren wollen für oder hassen wollen. Aber ich mag tatsächlich Adam Sandler Filme. Und das ist so ein Adam Sandler Film, der mir absolut gut reinläuft. Und den habe ich jetzt auch schon mit meinem Sohn mehrmals geguckt. Der feiert den auch komplett, der Vince. Ne? Und ich finde es halt ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, der extrem witzig ist. Peter Dinklage spielt mit, der spielt auch wieder geil. Ich finde den extremst gut. Also mir gefällt der wirklich. Guckt, ich habe den vor 3 Wochen oder 4 Wochen, deswegen musste ich den da draufnehmen. Ja. Ja, habe ich den gerade geguckt mit Vince nochmal und wir haben ihn wieder absolut gefeiert. Und was du da so siehst, eigentlich ist es auch so wie Ready Player One. Da siehst du dann auch, guck mal, da rennt der Charakter rum, ach guck mal, da kommt das Game, da kommt dieses Game. Und bei diesem Endkampf, wo die Aliens diese ganzen Computerspiele auf die loslassen, da musst du einfach mal auf Pause machen und gucken, wer da alles rumhüpft. Das ist super.
Ja, es ist so, die alten Gamer werden da vor allen Dingen angesprochen.
Genau.
Mit diesen ganzen Figuren wie Donkey Kong oder sowas, glaube ich, ist auch dabei.
Also genau, der Endkampf ist ja gegen Donkey Kong. Ne?
Genau, und das macht das ja auch wieder sehr charmant und toll und sehr unterhaltsam, den Film. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht, also ich hätte ihn jetzt nicht auf
den Liste gesetzt. Ich glaube, der ist wegen Adam Sandler in diesem Ranking, weil es gibt ja extremst viele Leute, die Adam Sandler-Filme hassen wie die Pest.
Also ich kann das nicht so bestätigen, also ich würde dich jetzt auch nicht hassen. Ich finde Adam Sandler gut. Also er macht viele kinderfreundliche Filme, hat er gemacht. Und die haben immer so eine Grundbotschaft mitgebracht. Also das muss man Adam Sandler auch lassen. Ich meine, er hat auch viel Blödsinn in seinen Filmen immer, aber es geht dann immer so um eine Grundgeschichte oder eine Grundidee, beziehungsweise eine Moral soll die Geschichte auch haben, und das finde ich immer sehr gut. Und bisher habe ich eigentlich nie sagen können, Adam Sandler hat jetzt einen schlechten Film gemacht. Jetzt im Vergleich zu Will Smith würde ich eher sagen, da habe ich eher Filme von Will Smith auf dem Radar, die schlechter waren, gell? Jetzt wie von Adam Sandler.
Ohne Witz, ja.
Ja, das ist so.
Ja.
Also ich kann jetzt nie sagen, dass wirklich. Also wenn ich mit Adam Sandler Film anschaue, dann weiß ich, was ich ungefähr erwarten kann.
Genau.
Und bin dann überrascht, was er dann so für Botschaften in dem Film mitbringt.
Ja.
Ich denke, wenn jetzt zum Beispiel Kinder dann mitbekommen, dass man nicht lügen soll, ist auch schon mal toll. Ja. Dann spielt ein Vater, der seinem Kind oder wen auch immer dann beibringen möchte, ja, man darf nicht lügen.
Ja.
Ich meine, dann auf eine witzige Art natürlich wiederum.
Ja.
Ja, und das macht halt ihn sehr charmant. Ich finde, Adam Sandler ist auch ein sehr vielseitiger Schauspieler. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er jetzt auf Netflix auch einen neuen Film.
Hustle.
Genau.
Geliebt. Ich habe ihn letzte Woche geguckt. Ich habe ihm jeden empfohlen. Ich hab am Handy gehockt und dachte, guckt euch den Film an, der ist super geil.
Also hat ein hohes Ranking bei Netflix,
ja.
Und da hat er mal eine ganz andere Rolle. Und das, glaube ich,
ganz toll, der Film.
Macht ihn auch wieder zu einem sehr guten Schauspieler. Ich glaube, man darf nie unterschätzen, dass auch die Comedians da noch eine andere Seite zeigen können.
Ja, ja.
Das unterschätzt man, glaube ich. Gut, also
ich mag Sportfilme, und ich mag also so Rocky und sowas mit so Trainingsmontagen und so weiter. Habe ich auch ein Faible für, und deswegen Hustle, geile Trainingsmontagen, der Film super, Adam Sandler spielt hervorragend. Ich habe auch in der Kritik gelesen, das ist der erste Film, wo Adam Sandler eigentlich fast sich selbst spielt, weil er selbst auch so ein Basketball-Fan ist und so ein Fanboy ist und da auch früher wohl in die Richtung gegangen wäre, dass er irgendwie hätte College-Basketball spielen können. Und da steckt ganz viel von ihm selbst drin. Und deswegen ist der Film auch so sehr gut bewertet worden.
Okay.
Und auch von Kritikern gut bewertet worden.
Ja, also den werde ich mir noch anschauen.
Kann ich empfehlen, ich fand ihn super. Gut. Nummer 6 von 7.
Ja, Howard the Duck.
Geil.
Den finde ich eigentlich find ich überhaupt nicht schlecht. Also,
ich auch nicht.
Er ist abgedreht. Ich habe ihn, ich glaube, damals auf VHS gesehen, falls das jemand noch weiß, was das ist. Ich fand ihn sehr, sehr amüsant. Und ich glaube, dann später irgendwann kam er am Fernsehen, dann haben wir ihn auf VHS aufgenommen, und ich habe ihn dann noch mehrmals geguckt, weil ich die Geschichte einfach so verrückt fand und auch die Idee, die dahinter steckt. Und ja, es ist klar, es geht um eine Ente, die dann auf der Erde strandet. Ich meine, sie kommt aber aus einem anderen Universum. Ja,
aus dem Marvel-Universum
sogar. Ja, sogar noch. Das wusste ich aber damals noch nicht. Ich fand es einfach nur toll, abgedreht, und die Geschichte hat mir einfach super gefallen. Also ich fand Howard the Duck einfach super. Also als Kind, ja, toll.
Ich auch. Super. Elizabeth Shue spielt, glaube ich, mit. Das ist, glaube ich, die Frau, oder? Außer früher war ich mega Elizabeth Shue-Fan und so, ne? Also auf die hatte ich so einen Crush, ne? Und Howard the Duck, dieser Charakter ist mega geil gemacht in dem Film, sau lustig. Ich finde den mit seinem Chauvinismus heutzutage wahrscheinlich nicht mehr zu machen, aber damals mega, mega gut. Hat mir extremst gut gefallen. Die komplette Sci-Fi, die dahinter war, mit verrückter Wissenschaftler, der diesen Laserstrahl es war, glaube ich, ein Lasersignal oder was der da machen wollte, hat damit ein Dimensionstor geöffnet, und dann kommen diese Monster rein. Ich habe das alles, wie gesagt, ich kann dir, glaube ich, noch die komplette Handlung und die einzelne Szenen und so weiter beschreiben, weil ich den Film gut finde. Und von After Earth kann ich dir gar nichts beschreiben, weil ich den Film so scheiße finde, dass ich nichts in mein Hirn eingebaut habe.
Ja.
Also, Howard the Duck.
Ja, also cool.
Ich habe ihn geliebt, und ich glaube, das ist ein Film, den ich mir unbedingt mal wieder auf DVD oder irgendwo mal besorgen müsste. Oder in irgendeinem Streamingdienst mal gucken sollte, ob der irgendwo drin ist, weil ich mal wieder Bock hätte, den zu gucken.
Ja.
Ob ich ihn dann total scheiße finde oder sowas. Aber
ja,
glaube ich nicht.
Ich denke.
Der ist bestimmt nicht gut gealtert, aber ich finde ihn, glaube ich, vom Humor noch immer lustig.
Ja, darauf kommt es ja auch meistens an.
Genau. Und jetzt kommt bei dir ein Film, wo ich nicht einverstanden bin, nachdem ich ihn jetzt nochmal geguckt habe.
Also ich finde es überhaupt nicht schlecht, Valerie and the City of Thousand Planets, weil er einfach für mich so ein Abtauchen in eine komplett andere, verrückte Sci-Fi-Welt
Da bin ich noch voll bei
dir. Also er hat die Handlung mal, abgesehen von der Handlung, also was mich am meisten an dem Film fasziniert, war die optische Darstellung und auch wie sie versucht haben, diese Welt darzustellen, auch die Stadt in diesen Sternen.
Das finde ich mega geil.
Und ja, die Schauspieler, das ist eine andere Frage, die zwei, wie das bei den beiden funktioniert, das war auch wieder sehr abgedreht. Das Ganze hat mich so ein bisschen an das fünfte Element erinnert mit Bruce Willis.
Ist ja auch von Luc Besson
bei. Genau. Und wenn man sich den Film, also ich habe ihn mir dann auf meinem großen Fernseher mit 3D angeguckt nochmal und dann mit diesen Effekten.
Ja.
Und der Film ist fast schon wie Kunst. Also wenn man sich die ganzen Bilder ansieht, die Farben, was dann dort sichtbar wird. Also die Handlung ist fast sekundär, wenn man einfach nur die Bilder genießen kann und tut, was ich dann getan habe, war für mich die Handlung nicht mehr ganz so wichtig, weil sie war für mich nicht rund war. Mhm. Also sag mal, die Handlung, das ist ein anderes Thema, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber von dem, was ich als Zuschauer das erste Mal wieder gespürt habe, ist, dass ein Regisseur sich unheimlich viel Mühe gemacht hat, das Visuelle nochmal neu darzustellen. So wie man das erste Mal Avatar gesehen hat. Also wenn ich mich noch erinnern kann, wie ich Avatar gesehen habe im Kino, dieses Gefühl hatte, oh mein Gott, ich sitze jetzt da im Kino und sehe plötzlich diese leuchtenden Quallen um mich herumschweben und dann diesen Wald, diesen Dschungel, wie er plötzlich zum Leben erweckt wird mit kompletten unterschiedlichen Farben. Da habe ich das Gefühl gehabt, wow, ich bin jetzt irgendwie in einer anderen Welt. Und dieses Gefühl hatte bei mir Valerian auch ausgelöst. Also als ich das gesehen hatte, was da an visueller Darstellung dahinter gesteckt hat, war ich so geflasht. Alles andere, gut, das ist eine andere Geschichte, aber für mich hat das mehr so einen künstlerischen Aspekt.
Ja, also da bin ich, eigentlich sind wir dann doch gleich. Weil ich hab den Film gesehen.
Ja.
Gerade vor 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Und da habe ich gesagt, die Welt ist super geil. Und ich fand auch die Welt bei Fünftes Element super geil. Und das ganze Setting, die Farben, was du alles gesagt hast, finde ich super, super geil.
Ja.
Aber leider ist die Geschichte dahinter, wie du gesagt hast, die ist leider sekundär. Und das macht mir den Film so kaputt. Und da spielt noch ein Clive Owen, ist es, glaube ich, mit, ne? Der versucht noch das Beste rauszuholen, aber das macht es nicht besser. Und dann Cara Delevingne, so heißt sie, glaube ich, gell?
Ja, die
die Augenbraue.
Ist ja ein Model eigentlich.
Ja, die Augenbraue. die spielt so scheiße. Und der Valerian-Typ, der spielt aber sowas von scheiße. Die beiden haben null Chemie zusammen. Und denn ihre Dialoge sind so dämlich geschrieben, dass ich den Film scheiße fand. Ich fand das komplette Setting, wie du gesagt hast, ich fand es so geil. Ich habe in der Welt war eine gescheite Geschichte, so wie Fünftes Element oder sowas, das der Hammer, aber nicht mit dieser Kack-Story. Die hat mir nicht gefallen. Und da waren Ansätze dabei, gerade das mit dieser Perle, die da geraubt wurde und dass die extrem wichtig ist und auch für das Überleben von dieser anderen Zivilisation extrem wichtig ist, das fand ich alles okay. Aber sobald dann die beiden Hauptakteure da in Szene gesetzt wurden, war der Film scheiße. Und das hat's auch nicht. Ich fand da sogar Rihanna mit ihrem Auftritt, fand ich mit eine der besten Sequenzen in dem Film. Also jetzt nicht, weil da Rihanna irgendwie besonders hot ist, sondern weil die hatte dann auch noch so einen Charakter, der irgendwas beigetragen hat, wo ich gesagt habe, das war der beste Charakter fast da drin. Und alle anderen finde ich sowas von unsympathisch. Valerian und diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, also Cara Delevingne, fand ich so mies. Und das hat mir den Film so verdorben, dass ich echt keinen Bock mehr hatte. Ich will den Film nicht nochmal sehen.
Also ich habe ihn ja im Kino nicht gesehen gehabt, sondern ich habe ihn mir extra auf Blu-ray 3D besorgt.
Ja.
Und ich hatte ihn das erste Mal normal gesehen. Ja. Und da war ich auch nicht begeistert. So. Ja. Und erst als ich ihn das zweite Mal gesehen hatte und habe mich dann nicht auf die Handlung so gestürzt, sondern mehr auf das Visuelle. Die Bilder, ja. Und wenn du dann halt in so einem Kino, also so ein kleines Kino hast sozusagen daheim.
Stefan hat sowas.
Und du guckst dir das auf einem 3D-Fernseher eben an, aber der nicht gerade klein ist, sondern du denkst auch, die Bilder kommen aus dem Fernseher raus und das hat eine ganz andere Wirkung. Also der Film ist auch ganz anders, wenn du den erstmal in 3D ansiehst. Also wenn du jetzt ihn nur zweidimensional ansiehst, auf einem, sagen wir mal, Standard-Fernsehgerät, das vielleicht, sagen wir mal, 50 Zoll hat, dann ist der Film einfach schlecht.
Ja.
Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn ich jetzt aber, genauso wie du, wenn du ins Museum, also nicht ins Museum gehst, sondern du gehst irgendwo zu einer Ausstellung und siehst eine Leinwand.
Ja.
Und da siehst du ein Bild von einem Maler, der hat es auf eine Größe von einem DIN A4-Blatt gemalt. Mhm. So, und dann siehst du eine Leinwand, die vielleicht 3 auf 4 Meter hoch ist.
Mhm.
Und du siehst einfach die unterschiedlichen Farben, das Muster. Und du kannst verschiedene Sachen mit deinem Auge erkennen. Und dein Auge arbeitet sich durch das Bild durch. Und so sieht das bei mir bei Valerian aus. Ich habe mich dann weniger auf die Handlung konzentriert. Und da muss ich auch dir recht geben. Also die Hauptfiguren haben nicht gerade die Hauptsympathie bei mir als Zuschauer erreicht.
Null Sympathie.
Da hatte ich mehr glasige Augen, als in dem Film Rihanna stirbt. Also die Figur stirbt ja dann. Und die fand ich wirklich toll gemacht. Das war, die fand ich super. Aber die zwei Hauptdarsteller waren immer dann am besten, wenn sie getrennt waren.
Genau.
Also wenn Valerian dann versucht hat, sie zu retten, glaube ich, am Ende versucht er ihr zu helfen.
Ja, ja, genau.
Dann macht er die unmöglichen Stunts und das, was er schon dort macht und was er da alles machen muss, um zu ihr zu kommen. Also den Weg dorthin,
ja,
ist ja verrückt. Und das, was das wieder visuell darstellt. Und deswegen kann man das auch genauso sagen wie bei Avatar. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Avatar hat eigentlich gar keine Handlung.
Ja, ja. Pocahontas
so,
in Blau.
Dann kann man genauso Valerian in einem Atemzug sagen, weil Avatar lebt von den Bildern.
Ja.
Genauso wie Valerian von den Bildern lebt. Und deswegen kann ich auch genauso das verstehen, wenn jemand sagt, der Film ist kacke, er findet es nicht gut, die Handlung ist blöd und nicht nachvollziehbar und die Hauptfiguren sind überhaupt nicht sympathisch.
Ja.
Kann ich alles nachvollziehen, da diskutiere ich auch nicht drüber. Aber was das Thema Bildgewalt angeht und auch visueller Darstellung, war das,
ja,
für mich von den Filmen, die bisher bis dorthin gezeigt wurden, war es wieder ein Film wie Avatar. Also es gab keine Filme, die bis dahin gehend, die nach Avatar kamen, so viel Bildgewalt hatten wie Valerian. Wenn man das auf einer riesigen großen, sagen wir mal, großen Bildschirm hat oder ein großes Bild hat mit einer wirklich guten Auflösung und auch diese Darstellung von den Farben und von den Lichtern, auch die Aliens, wie sie dargestellt wurden. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel, nur mal als Beispiel, die neueren Filme von Disney angucke, jetzt zum Beispiel mal als aktuelles Beispiel Doctor Strange 2,
ja,
der ist von der Tricktechnik schlechter wie Valerian.
Ja.
Ja, und der ist ein bisschen älter.
Ja, ja, das stimmt. So, also
das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich auch sagen muss, das verstehe ich dann auch nicht, ja. Deswegen, also für mich persönlich ist er einfach von der Bilddarstellung her einfach super.
Ja, das fand ich auch toll. Ja. Also da bin ich auch bei dir, dass der da oben war, aber ich würde ihn halt auf, keine Ahnung, ziemlich weit nach hinten schieben aufgrund von der Story.
Okay.
Also bei mir wäre da wahrscheinlich, weiß ich nicht, schwer, Transformers ist definitiv auf dem letzten
Platz. Also wenn du sagst, Valerian ist schlechter als Transformers, nee, dann glaube ich nicht.
Ich glaube, warte, was dann, ist auf 3? Ja, ich glaube, er wäre dann eher auf 4 und auf 5 wäre dann Bright irgendwo oder sowas. Ne? Und Pixels würde dann auch noch nach vorne rücken und Pixels und Howard the Duck hätte ich dann irgendwo im Kampf vorne um die Krone oder sowas. Ja.
Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, Valerian hat aber auch nicht von vornherein, auch in der Kinowerbung, nicht damit geprotzt, dass da irgendwie die Handlungen, also von den Figuren.
Die haben auch in dem Trailer mehr die genau, Bilder gezeigt.
Also es so, ging ja, mehr um das, was man visuell als Zuschauer noch bisher noch nicht gesehen hat im Kino. Das hatten sie versucht, in dem Trailer, ja, zu zeigen. Ich glaube, das hat auch die, oder sollte auch die Leute ins Kino locken. Und nicht, weil zwei junge Schauspieler, die Anfang 20 sind, kaum schauspielerische Erfahrung haben, dass den Film tragen sollen. Ja, ich glaube, vielleicht war es auch Absicht von Luc Besson, dass er sich vielleicht zwei Schauspieler ausgesucht hatte, die einfach noch nicht so erfahren sind und vielleicht auch gar nicht so weit sind. Ich meine, wenn er jetzt einen erfahrenen, älteren Schauspieler genommen hat, genauso wie eine Schauspielerin, die weitaus mehr Charisma gehabt hätten, hätte vielleicht das Problem auch für Luc Besson bedeutet, dass er dann einfach das, was er visuell darstellen wollte, einfach vielleicht mehr in den Hintergrund rückt.
Ja. Ja?
Ich glaube, er wollte vielleicht eher sogar, dass die Hauptfiguren das mehr unterstreichen, als dass sie im Vordergrund sind. Also
okay,
das ist so mein Eindruck, weil die zwei Figuren waren ganz nett, aber hätten sie genauso mit XY austauschen können. Ja? Wenn ich jetzt natürlich irgendwelche bekannten Schauspieler gehabt hätte, ich sage, okay, jetzt. Ne, dann
Mit wem würdest du ganz schnell, ich weiß nicht, ob du es jetzt so schnell überlegen kannst, als ich den Film gesehen hatte, hatte ich innerhalb von 10 Sekunden hatte ich die beiden Hauptdarsteller neu besetzt. Würde dir jemand einfallen, männlich, weiblich, mit wem würdest du es besetzen? Ich sag dir sofort, was ich hatte.
Fang du mal an, weil ich glaube, ich würde...
Ich hatte männlich Leonardo DiCaprio, als er noch ein bisschen jünger war.
Ja.
Und weiblich Margot Robbie. Also die Harley Quinn.
Ah, ja. Doch. Ja,
die würden auch. Die beiden,
ja, gut,
die zusammen, haben, die haben mega Chemie, das haben die gezeigt in hier Wolf of Wall Street und so weiter. Die beiden zusammen hätten, glaube ich, aus dem Film, wenn du die beiden reingemacht hättest, einen besseren Film gemacht.
Ja, da siehst du mal, der Film hängt schon von den Schauspielern ab.
Teilweise schon. Also ich habe es im Kopf, habe ich die so besetzt.
Okay.
So.
Gut.
Interessant. Guck mal, man kann nur, indem man sich 7 Filme ausschreibt, schon mal wir beide zumindest 35 Minuten miteinander reden. Aber wir sind noch nicht am Ende. Der Stefan weiß nämlich nicht, was jetzt kommt.
Oh ja, genau. Das ist die böse Überraschung.
Jetzt kommt die böse Überraschung. Auf die Sache hatte ich ihn schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe ihm gesagt, dass er so Filme ranken muss. Und jetzt machen wir, weil wir beide ja große Star Trek-Fans sind,
oh mein Gott,
ein Star Trek Trivia!
Oh mein Gott.
Mal schauen, was der Stefan von Star Trek weiß. Es geht über Star Trek und zwar alles.
Oh mein Gott. Nee,
jetzt außer The Animated Series, die habe ich weggelassen, glaube ich.
Oh Mann, also ich habe keinen Rewatch gemacht und ja, gut, also ich werde mich jetzt nur blamieren, gut.
Welcher Schauspieler war der erste Schauspieler, der in Star Trek die 3 Hauptrassen als Schauspieler einmal geschauspielert hat? Hast eine Idee?
Der die 3 Hauptrassen?
Ja, Vulkanier, Mensch und was haben wir noch als Hauptrasse?
Romulaner.
Romulaner, genau. Tellariten.
Tellariten, ich meine, es gibt noch Klingonen.
Klingonen könnten auch gewesen sein. Hast eine Ahnung?
Ich habe ein Gesicht im Kopf, aber ich kann den Namen vom Schauspieler dir nicht sagen. Also das
die Rolle kannst du auch sagen, die er gespielt hat. Vielleicht weißt du die ja dazu.
Der Vater von Spock.
Ja, Mark Lennard.
Mark richtig. Lennard.
Ja,
okay.
Richtig, gut. Der Vater von Spock. Vollkommen richtig.
Cool.
Sehr gut. Ja, du alter Trekkie. Welche 2 Darsteller von Star Trek Deep Space Nine waren im wirklichen Leben 1997 sogar verheiratet?
Verheiratet.
Ja, welche die waren in Wirklichkeit verheiratet.
Oh mein Gott.
Heute lernst du was bei mir.
Also so weit bin ich in die Privatsphäre der Schauspieler nicht eingedrungen. Also ich habe mir die Serie angesehen und nicht den Gossip,
der da. Ja, wir machen heute aber noch Gossip dazu, weil das ist ja vielleicht für die Chemie der beiden und so weiter im Schauspiel.
Wichtig. Ja gut, also wenn es 2 Hauptdarsteller sind, dann kann es...
bei Deep Space Nine.
Bei Deep Space Nine.
Ja.
Dann war es bestimmt die Jadzia Dex mit dem Doc.
Nee.
Nicht?
Nein.
Verdammt.
Aber der Doktor war richtig.
Also
der Bloß Doktor. War der nicht mit der Jadzia verheiratet, sondern er war mit Major Kira verheiratet.
Oh, krass.
Nana Visitor und Alexander Siddig oder Alexander Siddig El-Fadil.
Ja, ja, stimmt, ja, ja.
Die waren tatsächlich verheiratet, haben ein Kind. Haben sich aber, glaube ich, direkt wieder nach Zeugung des Kindes geschieden, sind aber noch sehr gut miteinander befreundet, aufgrund natürlich auch von dem Kind, was sie haben. Und so hat sich bei denen auch eine Freundschaft weiterhin entwickelt und auch ist halt geblieben. Die waren tatsächlich, und das habe ich, ich habe die Frage reingenommen, weil ich bin ja großer Fan von Trek am Dienstag. Und habe ich dir ja schon mal empfohlen, Trek am Dienstag zu hören. Und da wurde das tatsächlich auch irgendwann mal erwähnt. Und deswegen habe ich die Frage mal mit reingenommen.
Okay.
Um dich zu testen. Jetzt hast du was gelernt.
Jetzt habe ich was gelernt, okay.
Jetzt eine einfache Frage. Das ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ganz nett zu beantworten. Die beantwortest du, glaube ich, in einer Millisekunde, diese Frage. Welcher Star Trek-Kapitän hat ein künstliches Herz?
Captain Picard.
Genau. Welche Folge? Es gibt 2 Folgen, wo das thematisiert wird.
Also ich weiß nur, dass es auf jeden Fall eine Folge gibt, wo das mit Q zusammenhängt.
Jawohl.
Das weiß ich noch, aber genaue Folgenummer kann ich dir nicht sagen. Da wird es auf jeden Fall...
Tapestry heißt die Folge.
Tapestry, okay. In einer anderen Folge, glaube ich, wird es mal erwähnt, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Da heißt die Folge das, auf Deutsch das Herz des Captains oder das Herz eines Captains, glaube ich, eines Kapitäns. Und da ist ja tatsächlich wirklich so, dass das Herz vom Jean-Luc da irgendwie schon langsam so den Geist aufgibt, das Elektronische. Und da muss die Dr. Pulaski, ist es glaube ich, die haut ihm ein neues rein. 2. Staffel muss das sein. Wesley begleitet ihn da auf dem Shuttleflug. Und Jean-Luc hat am Anfang so überhaupt keinen Bock. Soll ich dir noch Wasser holen? Ich gehe gleich Wasser holen.
Okay.
Jean-Luc hat überhaupt keinen Bock, erstmal so mit Wesley zusammen da im Shuttle zu hocken, aber der muss halt auch auf diese Raumstation, um irgendwelche Tests, glaube ich, noch zu machen. Mhm. Und dann fliegen die da gemeinsam und das hatte dann eine tolle Entwicklung. Wir haben ja schon mal gesagt in einem Podcast von mir hier, dass die Beziehung zwischen Jean-Luc und Wesley ja eigentlich immer eine ganz tolle war. Und das war auch so ein Punkt, wo sich diese Beziehung eben so entwickelt hat, weil der Jean-Luc hat dann irgendwann, um das Eis zu brechen, dem Wesley dann halt erzählt, warum er überhaupt da ein künstliches Herz hat. Und dann hat er ihm halt diese Geschichte erzählt. Und das Coole war ja da dran, und das fand ich halt wieder so geil an Star Trek TNG, dass man das dann nochmal aufgegriffen hat in dieser Tapestry-Folge und dann wirklich mit Q ja diesen Zeitsprung gemacht hat, in Anführungsstrichen, wo der Jean-Luc dann nochmal genau diese Sequenz auslebt und eben entscheiden kann, kriege ich jetzt ein richtiges Herz, wird dadurch aber voll die Pussy oder lasse ich mich abstechen und wird dadurch zum dem, was ich eben geworden bin, nämlich zum Jean-Luc Picard und durch die Entscheidungen, die ich treffe. Tapestry, eine sehr geile Folge. Und die andere, Herz eines Kapitäns, dann eben auch. Also wirklich, wirklich zu empfehlen. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt machen.
Ja, schaut es euch an.
Oh, jetzt eine Folge, eine Frage, die wird schwer, glaube ich. Hast du auf die Lösung geguckt?
Nein, ich habe sie nicht gesehen. Ich
warne dich.
Ich habe das schon nie gut gekonnt, das Spiel. Das ist mir schwer gefallen.
Welche Spezies, die Borg als Spezies 329 bezeichneten, wurden von den Borg aber als nicht würdig der Assimilation bezichtigt. Die sind unwürdig, die sind so beschissen, dass man die nicht assimilieren muss. Und das fand ich geil.
Ach Gott, ich glaube, die Folge habe ich sicherlich gesehen.
Brauchst du einen Tipp von welcher Serie?
Also es könnte, also vielleicht von Voyager.
Definitiv Voyager.
Ja, das ist schon mal richtig. Gut, also ich weiß nur, es gibt eine Spezies, die sie nicht assimilieren konnten, weil sie mit dem Krieg standen. Das weiß ich.
Das ist aber nicht die.
Genau, das ist nicht die. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Paklet sind.
Nee, die Paklet wären auch geil gewesen.
Wir sind die Paklet.
Ja.
Ja, ja. Die Paklet sind auch geil.
Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr. Nee.
Im Delta-Quadranten.
Im Delta-Quadranten.
Eine Spezies aus dem Delta-Quadranten. Einen Versuch hast du noch.
Einen Versuch habe ich noch.
Und das finde ich interessant, wenn du im Nachhinein drüber nachdenkst.
Ja, mir fällt es nicht an.
Die Kazon.
Ach, die Kazon.
Ja. Und wie interessant ist es? Die Voyager hat fast zwei Staffeln voll zu strugglen mit den Kazon. Ja. Und hat mit denen mords die Probleme. Und die Borg, die sie dann letztendlich besiegen, die Voyager, die finden die nicht würdig der Assimilation. Und die Voyager hat mega Probleme. Klar, die waren neu im Delta-Quadranten und hatten noch wenig Ressourcen und so durch diesen Sprung, den sie da gemacht hatten vom Fürsorger. Aber das finde ich schon, als ich die Frage gelesen, ich wusste übrigens auch nicht auf Anhieb, als ich die Frage gelesen habe, ich mir gedacht, eigentlich ist das krass. Die Voyager, die am Ende letztendlich die, Achtung Spoiler, die Borg besiegt, ja, dass die so zu kämpfen hatten mit den Kazon und die Borg finden die Kazon, die sind noch nicht mal würdig assimiliert zu werden.
Also ich bin mir nicht sicher, also ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe Voyager, ich habe einen Rewatch gemacht. Danach habe ich, glaube ich, Enterprise als Rewatch gemacht, aber bei der Voyager ist mir das gar nicht mehr bewusst gewesen, dass die Kazon unwürdig waren. Das ist mir gar nicht mehr.
Ja, weil die haben doch ihre Technologien nur so zusammengeklaut, die Kazon. Die haben keine gute Technologie selbst entwickelt, sondern die haben ja dann immer andere Völker überfallen und denen die Technologie geklaut, so wie sie es bei der Voyager eben auch machen wollten.
Ach so, okay.
Aber eigentlich ist es ja auch nichts anderes, was die Borg machen. Die assimilieren halt auch.
Ja, das Wissen des Volkes eben, ja.
Also das ist so, ich fand die Frage ziemlich interessant. Jetzt kommt wieder eine, die weißt du sofort und die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch. Aber die Frage muss jetzt kommen, weil wir gerade in einem Monat leben, wo diese Frage kommen muss. Was ist der Vorname oder wie lautet der Vorname von Lieutenant Gott hab sie da oben sehr schön willkommen? Uhura, der Vorname.
Oh Mann, das ist jetzt fies. Ich hab's gelesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
J.J. Abrams, da geht's drum, wie heißt du? J.J. Abrams, der erste Film.
Ja, ja, ich habe den ja auch gesehen, also das ist ja das Problem. Ich habe ja den Namen, der war so komisch. Ach, nee, ich glaube, wenn ich nicht drüber nachdenke, würde es mir jetzt einfallen, aber ich wusste es. Letztens habe ich ja gelesen.
Nyota.
Ja, genau, Nyota, weil Spock, genau, sagt zu ihr Nyota, das war...
Genau, dann knutschen sie.
Ja.
Und genau. Dann ist der Nyota. gute Jim erstmal ein bisschen perplex.
Ja, genau, dass ein Vulkanier sowas macht.
Vor allem auch, dass der die abkriegt und nicht er,
ja, ja,
der alte Womanizer.
Genau, ich fand's cool, die Szene.
Ja, ich hab's auch. Also tatsächlich fand ich auch den ersten Abrams... Generell, ich habe die Abrams gerade auch nochmal gerewatcht. Und da sind auch wirklich viele Sachen dabei, die mir gefallen. Die ich nicht so hassen kann. Wie viele es tun. Bis halt auf dieses Paralleluniversum, das neue Universum, was geschaffen wurde, das musste nicht unbedingt sein.
Es soll jetzt eine Fortsetzung gucken.
Ja. Weiter?
Ja.
Wer spielte neben Captain Pike den ersten Offizier in der Pilotfolge The Cage? Die Schauspielerin.
Oh mein Gott.
Die Nummer 1. Die jetzt in Strange New Worlds dann auch wieder die gleiche Person ist, von der Rolle her, aber eben nicht die gleiche Schauspielerin.
Nee, da muss ich passen.
Majel Barrett Roddenberry. Damals noch nicht Roddenberry, weil da hat Roddenberry dann die kennengelernt und der alte Swinger, das war voll der Swinger übrigens, und der hat dann irgendwann sich die Majel gekrallt und sie zur Roddenberry gemacht.
Oh, okay.
Also Loxana.
Hm.
Ja. Du spickst!
Nein, ich habe nichts gesehen, außerdem habe ich meine Brille nicht auf.
Ah, das ist gut. Welche berühmte Figur aus Star Trek wurde benannt nach einem Piloten, den Gene Roddenberry im Zweiten Weltkrieg kennengelernt und getroffen hat?
Ein Piloten, welche Figur?
Ja, Gene Roddenberry war ja im Zweiten Weltkrieg Pilot. Und der hat also auf irgendeinem Stützpunkt eine Person getroffen und die fand er wohl so interessant, dass er seine, oder schlecht, dass er eine Hauptperson aus Star Trek, es war ein Bösewicht, so genannt hat.
Ja, das weiß ich nicht.
Khan.
Was?
Ja, Khan Noonien Sung, voll geil.
Was, da heißt ein Pilot Khan?
Khan Noonien Sung, ja.
Oh Mann.
Der hieß Khan.
Okay.
Und der hat den danach benannt. Fand ich interessant, deswegen habe ich die Frage reingenommen.
Ach, ich dachte eher an Genghis Khan.
Ich dachte auch immer an Genghis Khan.
Weil er so dieser Eroberer ist. Und
auch indisch und so. Ne?
Also das war eher so mein Gedanke, dass er dann den Namen deswegen genommen hat. Oh gut, okay. Ja.
Jetzt wieder eine reine Star Trek-Folge. Die weißt du auch. Bestimmt.
Hoffe ich.
Ich muss immer übersetzen, weil ich habe es auf Englisch da stehen. Ich muss für die Zuhörer übersetzen. Welche Figur aus Star Trek war... Aus TNG, gebe ich dir auch noch einen Tipp, war 75 Jahre im Transporterpuffer gefangen. Scotty. Ja, sehr gut. Scotty.
Scotty, ja.
Das weiß auch ich. Eine geile Folge. Das ist die mit der Dysons, das ist die Dyson-Sphäre, glaube ich. Wo sie die Dyson-Sphäre finden.
Und ihn in dem Shuttle.
Und der Shuttle ist auf der Dyson-Sphäre abgestürzt. Und der Scotty hatte dann eben sein Puffer immer wieder mit Energie versorgen lassen, den Transporter und seinen Puffer erneuern lassen, immer wieder, und konnte dadurch 75 Jahre lang im Transporterpuffer überleben, sodass man eine schöne Crossover-Folge machen konnte bei TNG. Auch eine gute Folge eigentlich.
Die kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil die war so toll, die war so stark, weil einfach Scotty dann mit Geordi im Gespräch war.
Ja.
Und als dann sie unten im Maschinenraum waren und Scotty so mit ihm redet und so, und dann kommt ein Durchruf vom Captain Picard und dann meinst du, ja, wie lange braucht ihr für die Reparatur? Und dann meinst du, ja, eine Stunde so und so. Und dann sagt Scotty, was hast du gerade gesagt? Ja, eine Stunde so und so, ja, du musst dem Captain sagen, es dauert 4 Stunden, wir schaffen es in 2, ja, damit du Eindruck schindest.
Genau.
Also was, Jordi? So, nee, das mache ich nicht und so. Ne? Nee, das musst du so machen, damit du ein guter Ingenieur bist und so. Ich so, wow, ja. Und das war so klasse, weil in den ganzen Filmen und in den Serien immer hat Scotty immer gesagt, ja, du musst das, oder Jim wollte ja immer, dass er immer in der Hälfte der Zeit das alles erledigt. Und er hat es ja irgendwie hinbekommen. Und jetzt hat man halt herausbekommen, dass er immer die doppelte Zeit angegeben hat. Und der Jim hat einfach nur die Hälfte der Zeit wieder eingefordert. Und so hat es immer funktioniert. Und
genau.
Das fand ich krass, weil das wirklich, das war super toll. Also deswegen super.
Sau geil. Auch wie er dann aufs Holodeck geht und dann sagt, zeigt mir die Enterprise. Und der Computer, es gibt so und so viele Schiffe mit dem Namen Enterprise. Welche wollen Sie sehen? Kein verdammtes A, kein verdammtes B, kein verdammtes C, einfach USS Enterprise Constellation Klasse, Mann. Und dann das geile alte Schiff und die Brücke haben sie schön nochmal rausgekramt aus den Kulissen. Ja. Voll geil. Und dann trinkt er saurischen Brandy, glaube ich, oder sowas, zusammen mit dem Jean-Luc auf der Brücke. Mega. Ja,
genau.
Fand ich auch super, die Folge. Und das mit der Dyson-Sphäre fand ich auch sau interessant. Also diese Idee, die ja in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre von diesen Wissenschaftlern da entwickelt wurde, die dann da irgendeine Kultur umgesetzt hat. Voll cool. Ja, einfache Frage. Schaffst du in einer Sekunde. Welcher Charakter fragt Data, ob er voll funktionsfähig ist?
Moment, ich muss überlegen. Die Sicherheitsoffizierin. Tascha.
Ja.
Ja.
Tascha, ja.
Tascha, genau. ja. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war das erste Mal, dass man Star Trek so offensiv sexuelle Themen hatte, ja.
Zweite Folge der ersten Staffel.
Ja.
In der zweiten Folge der ersten
Staffel. Ziemlich krass für Star Trek.
Ja. Was ja ein Remake war von der TOS-Folge.
Okay, da bin ich wieder
raus. Naked Time oder Naked Now hieß die TOS-Folge und die heißt Naked Time, glaube ich, oder umgekehrt, weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber es geht ja auch tatsächlich, der Erreger, den die an Bord der Enterprise D haben, ist der gleiche Erreger wie auf der Enterprise Constellation Class unter Jim Kirk und deswegen schafft man ja dann auch irgendwann dieses Gegenmittel daraus wieder her zu punchen oder so. Oder war es nicht der gleiche, sondern da war nur ein gleicher Fall?
Ich glaube, die hatten eine Datenbank, wenn ich das richtig
weiß. Die gucken dann nach einem, der mit Klamotten geduscht hat und dann so eingefroren war. Danach suchen sie.
Irgendwie kriegen sie es halt raus.
Ja.
Also im Endeffekt kriegen sie das raus und können alle heilen.
Und das fand ich halt auch geil, dieser Querverweis auf die TOS-Folge fand ich da halt auch immer super. Und das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und dann darf Data halt mal zeigen, dass er voll einsatzfähig ist. Und auch das wurde ja weiter aufgegriffen, fand ich auch gut. Also, dass man es nicht totgeschwiegen hat, sondern dass die ja anscheinend wirklich auch eine Art Beziehung geführt haben. Auf irgendeine Weise, weil ja Data bei Measure of the Man dann das Hologramm, diese Holo-Fotografie rausholt. Und man ihn ja dann fragt, ja, warum haben Sie eigentlich eine Fotografie von der Person da dabei? Und dann erklärt er halt, dass die Person sehr wichtig war, weil er das erst mal ran durfte.
Er wurde entjungfert.
Ja, so sieht's aus. Weißt du denn, wie das erste Schiff hieß, auf dem James T. Kirk gedient hat?
Oh, das ist jetzt aber richtig fies. James T. Kirk. Vor der Enterprise. Also bei Captain Picard hätte ich es sagen können.
Stargazer, ja.
Ja, Stargazer hätte ich sagen können. Aber bei Captain Kirk, das ist echt schwer.
Ich weiß es durch den Rewatch tatsächlich.
Nee, ich weiß es nicht, also keine Ahnung.
Das ist die USS Farragut.
Farragut, okay.
Okay. Wird in einer Folge tatsächlich von TOS erwähnt und auch gesagt. Und zwar war es, glaube ich, nicht sogar schon in der dritten von der ersten Staffel oder sowas. Da wird es gleich mal aufgegriffen. Jetzt, die ist auch hochgradig interessant. Mal gucken, ob du es weißt. Welche Episode von TNG wird als die schlechteste TNG-Folge aller Zeiten betrachtet?
Oh. Also wie gesagt, mit Kritiken habe ich mich nie auseinandergesetzt. Ich habe mich immer nur vor den Fernseher gesetzt und mir die Serien angeschaut, die Folgen. Also ich kann gar nicht so genau
in meinem... Das war ein Staffelfinale.
Staffelfinale. Und das wäre die schlechteste Folge von Star Trek TNG gewesen.
Ja.
Oh mein, Staffelfinale. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn es ein Staffelfinale war, könnte es sein, dass das vielleicht von der letzten Staffel war.
All Good Things?
Bin ich mir nicht sicher, war...
Nein.
Nein?
Nein, All Good Things war doch grandios.
Also gut, dann weiß ich es nicht. Also ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich passen.
Shades of Grey. Staffel 1, das Finale. Und zwar ist es da, wo Riker auf dem Planeten von so einer Ranke, von so einem Schlangenwesen, von Ranke ist es, glaube ich, kriegt er am Bein so einen Ratscher rein und fällt dann in so ein Koma. Und eigentlich hat man da nur, das habe ich jetzt bei TAD, also Track am Dienstag, habe ich das auch wieder gelernt, klar, dass man da finanziell vorher relativ teure Folgen hatte und dann nicht so viel Geld rausballern wollte. Und deswegen haben die da eigentlich, haben die immer nur Rückblicke aus alten Folgen in dieser Folge verarbeitet. Das sind alles nur, weil er durchlebt in diesen Gedanken, in diesem Koma, in dem der da liegt, durchlebt er da nochmal verschiedene Episoden aus der ersten Staffel. Und eigentlich ist das nur so eine Zusammenfassung der ersten Staffel aneinandergereiht. Und deswegen ist diese, das ist nichts Besonderes. Und das ist halt,
deswegen weiß ich es nicht mehr.
Ja, es ist nur so ein Mashup von den alten Sachen aneinandergereiht und um Geld zu sparen.
Ja, aber ich kann
mich Shades of Grey heißt die.
Also ich meine, ich kann mich noch so weit erinnern, dass die...
Die Kraft der Gedanken oder so ist auf Deutsch. Die Kraft oder Macht der Gedanken.
Aber hatten sie auch noch nicht die neuen Uniformen, ne?
Das ist noch die mit den schönen...
Stretch.
Ja, und diesem riesen Ausschnitt und so weiter nach unten. Ja. Und dieser
Kurkreis. Aber ich glaube, die Pilotfolgen wurden dann immer besser, als diese neue Uniform hatten, weil da wurde es wirklich gut.
Ja. Ja, erste Staffel waren auch ein paar gute Folgen auf jeden Fall immer noch dabei. Also Mission at Farpoint ist jetzt auch keine schlechte Folge. Ich meine, da ist Q dabei und so. Jetzt kommt wieder was du vielleicht nicht weißt, aber was vielleicht interessant ist. Ein weiterer Darsteller von Star Trek, TOS, hat auch im Zweiten Weltkrieg gedient. Sogar sehr hoch dekoriert, by the way. Und hat im Zweiten Weltkrieg seinen Mittelfinger verloren. Welcher Schauspieler? Was denkst du? Oder welche Rolle? Wenn dir der Name des Schauspielers nicht einfällt.
Welche Rolle? TOS. TOS. Oh, okay, also gibt's den Mittelfinger verloren.
Mhm. Und die haben das immer per Kameratricks und Einstellungen so geschafft, dass man es nie gesehen hat, dass er eigentlich keinen Mittelfinger oder einen verkürzten Mittelfinger hat.
Scotty vielleicht?
Ja. James Doohan. Der war auch am Zweiten Weltkrieg, der war sogar beim D-Day dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe, und war ziemlich hoch dekoriert, hat sehr, sehr viele Medaillen eben durch seine Tapferkeit und so weiter bekommen und hat halt viele Einsätze auch gemacht, also nicht so nur ein Einsatz und dafür hast du halt diesen Orden gekriegt und hat dann bei einem Einsatz dann seinen Mittelfinger verloren.
Oh, okay.
Und dann ist er in die Schauspielerei dann nach dem Krieg wieder gegangen. So, letzte Frage. Wie fandest du es bisher? Ist doch cool, mal so ein Trivia zu machen.
Ja, genau. Dann sieht man auch, was man nicht weiß.
Vor allem, wenn man die Person ist, die die Fragen stellt.
Ja, genau. Es ist ja ziemlich fies, wenn man die Antworten schon lesen kann oder hat, ja.
Geile Frage zum Abschluss. Sehr interessant. Wie viele Charaktere hat der Schauspieler Jeffrey Combs in seiner Star Trek-Karriere gespielt?
Ja, wenn ich jetzt den Namen zuordnen könnte, dann wäre es einfach...
Weyoun.
Weyoun?
Jeffrey Combs.
Ah! Ja, jetzt stimmt's. Also, er hat auf jeden Fall bei der Serie Enterprise hat er mitgemacht.
Mhm.
Da hat er den andorianischen Anführer, Captain, gespielt, das weiß ich noch.
Ja, den Tran.
Ja, den Namen wusste ich jetzt nicht mehr. Dann hat er auf jeden Fall den einen Dominion.
Den Weyoun?
Weyoun gespielt beim Dominion, genau.
Sind wir bei zwei?
Bei zwei. Wer hat er noch gespielt? Also, das sind jetzt so die prägnantesten, an die ich mich erinnern kann. Ich habe ihn schon öfters gesehen, aber ich kann es nicht mehr zuordnen. Wo er noch gespielt hat. Eine Hauptrasse dann, oder?
Acht.
Acht hat er gespielt.
Er hat acht Rollen hat er gespielt.
Acht Stück.
In komplett Star Trek.
In komplett Star Trek sogar.
Ja. Ist einer der meist gebuchten Akteure. Wer noch mehr gebucht ist, der Worn. Wie heißt der? Dingsbums Worn. Der hat noch mehr gespielt. Das ist der manchmal, der bei Enterprise den Admiral macht.
Ach so. Okay.
Der hat noch mehr Rollen gespielt. Als Jeffrey Coombs. Und der hat wirklich, der hat noch den Brunt, glaube ich, Brunt, FCA, bei Deep Space Nine. Ist FCA. Weiß nicht mehr. Brunt hat Jeffrey Coombs gespielt. Dann hat er bei DS9, saß er an der Theke beim Odo mal in der Folge und ist da fast dem Morn an die Gurgel gegangen, glaube ich. Der hat bei Voyager hat er mitgespielt. Und zwar auch, glaube ich, sogar zweimal. Aber die Rolle war nicht irgendwie prägnant. Also das war nur so mal eine Rolle oder sowas. Und dann, wo hat er noch? Sonst fällt mir jetzt gerade nichts mehr spontan ein. Acht sind
das. Aber es ist schon sehr viel, ja.
Ja. Da kann ich dir extremst empfehlen, den Podcast von Trip und Malcolm. Wie heißt sie? Shuttlepod One. Da ist Jeffrey Coombs da und die sind voll gut miteinander befreundet, die drei. Mhm. Und da erzählen die halt ganz viel darüber. Und da ist dann auch tatsächlich in einer weiteren Folge der Worn, wie auch immer er mit Vornamen oder Nachnamen heißt, irgendwas mit Worn, der ist auch bei einer Podcast-Folge dabei und da erfährt man eben, dass der noch mehr Rollen gespielt hat als Jeffrey Coombs. Und ich dachte schon, der hätte die meisten gespielt.
Mhm.
Und das ist echt beeindruckend, wenn du das siehst, was der überall da gemacht hat.
Zumindest hat er dann viel Geld verdient.
Ja, für Jeffrey Coombs war tatsächlich, der sagt in einer Folge auch, und genauso wie der Phlox-Darsteller, der sagt es auch, dass das für die extremst wichtig war, damals da eine feste Einstellung zu haben oder als Reoccurring Act gebucht zu sein, dass du eine feste Einnahmequelle hast. Das war für die damals als Schauspieler eigentlich das Wichtigste.
Mhm.
Und das Krasse ist, und das finde ich immer wieder erschreckend, und das erzählen die Jungs da halt ganz offen, der Trip und der Malcolm und sowas, die haben eigentlich null Plan von den Folgen. Das ist so wie bei Galaxy Quest. Bei Galaxy Quest, wo du so, ja, ich bin halt ein Schauspieler. Also da, ne, der Tim Allen die Rolle, der hat ja jeden Scheiß auswendig gekonnt. Aber dann gab es ja da bei Galaxy Quest welche, die dann so, ich habe doch da nur geschauspielert, meinst du, ich weiß, was wir in der Scheißfolge da und da gemacht haben oder was da der Inhalt war. Ich habe ja meinen Text auswendig gelernt. Und so ist es beim Trip und beim Malcolm, wenn du die da hörst in ihrem Podcast. Ja, ich musste mir die Folge erstmal wieder angucken und dann, ja, ich habe ja nur bei der Folge drei Sätze sagen müssen, ist mir doch egal, was da passiert ist. Das finde ich voll faszinierend, dass die Schauspieler die Serie so geprägt haben, eigentlich manchmal null Plan haben von der Serie, in der sie mitgespielt haben.
Ja, angeblich hat ja auch Kirk, also
der Shatner.
Der Shatner, genau. Hätte ja auch angeblich die Folgen nie geguckt.
Das bis jetzt nicht, oder?
Der hat es angegeben, hat immer wieder Interviews, wo er gefragt, ob er die Serie überhaupt nicht mal angesehen hat. Und er hat es erstmal immer verneint. Aber ich glaube, Nachgang hat er immer mal jetzt erzählt, dass er die Folgen jetzt doch
irgendwann mal einen Rewatch gemacht
hat. Ja, also ich glaube, der hat ja so ein bisschen auch immer gegen Star Trek ein bisschen gewettert,
ja. Eigentlich.
Er wollte ja immer der ernstzunehmende Schauspieler sein und Star Trek hat dazu nicht unbedingt vielleicht beigetragen. Ja, jetzt am Ende, so habe ich es zumindest gelesen, hat er jetzt das Ganze ein bisschen positiver dargestellt, auch wie er jetzt zu Star Trek steht. Er hat ja, glaube ich, auch mal irgendwann mal gesagt in der Folge, oder in der Presse, da wurde er irgendwie von einem Fan irgendwie angesprochen. Er hat gemeint, ja, wieso guckst du das überhaupt an? So, ne?
Ja, so ein Schrott.
Warum bist du überhaupt Fan von dem Ganzen? Ne? So in der Richtung. Da hat er die, hat es an diesen Fan da halt ein bisschen so in die Ecke gedrängt. Also ich finde, es ist immer interessant zu sehen, wie du ja sagst, die Schauspieler haben einen ganz anderen Bezug zu dem, was sie machen und was sie eigentlich, wo sie daran teilnehmen, was ja eigentlich sehr künstlerisch ist auch. Ja, also ich meine, sie haben auch Generationen geprägt. Und selbst der Shatner hatte ja über viele Jahre und Jahrzehnte später immer noch vertreten eben, dass Star Trek nicht unbedingt das Tolle ist, ja. Ich meine, hat sich daran immer, ich weiß nicht, ob er auf alle Conventions gegangen ist oder so, das kann ich ja auch nicht sagen, aber...
Der ist jetzt immer noch auf sehr vielen dabei, aber wenn er gebucht ist, ist er halt...
Genau, ihr könnt mich über alles fragen, aber nicht über Star Trek oder sowas, ja, hat er auch, glaube ich, gesagt manchmal.
Genau, und halt auch ziemlich arschig anscheinend, wenn er so an seinen, wenn die Bühne betritt, dann muss das und das und im Backstage-Raum muss dies und das sein und dann komme ich hoch und wir machen die 10 Minuten und dann gehe ich wieder runter und so. Also so alles ganz, ganz, ganz restriktiv irgendwie so und so muss das laufen und wenn es so nicht läuft, dann kann es auch passieren, dass er mitten auf der Bühne wohl sagt, ciao, fuck you, ich gehe wieder und so.
Ja, also das ist sowas. Ein bisschen wie die Diva, ne?
Ja, so ein bisschen, glaube ich schon. Obwohl der, glaube ich, zu seinen Fans dann echt cool ist.
Ja, jetzt mittlerweile. Ich glaube, der hat dann gemerkt, dass es eine gute Einnahmequelle ist. Wenn man die dann vergrault, macht das, glaube ich...
Weil er geht ja jetzt sogar noch mit seinen 90 Jahren auf Conventions und den ganzen Kram, weißt du?
Ich glaube, das hat er, ja. Ich glaube, das ist diese Einstellung, die sich ja da ein bisschen bei ihm verändert hat.
Ja.
Aber das kann mit dem Alter vielleicht auch zusammenhängen.
Ja.
Ja, ich meine, seine ganzen Schauspielerkollegen sind ja schon gestorben. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn man sieht, dass die Kollegen dann einer nach dem anderen stirbt.
Genau.
Und er ist einer von den Letzten, die noch da sind.
Ja, noch George Takei und Walter König.
König. Den er sogar einmal für tot erklärt hatte.
Stimmt, genau.
Der Walter König war plötzlich tot. Ich so, was? Und dann haben sie das widerrufen in der Presse.
Stimmt.
Genau, da war ich auch geschockt.
Ja. Was ich geil finde, habe ich jetzt auch gerade erfahren, durch den Tod von Uhura, war das in der Presse und hat George Takei halt bekannt gegeben, dass Walter König der Trauzeuge ja sogar bei der Hochzeit von George Takei und seinem Ehemann war. Oh. Also, dass die so gut befreundet sind. Und Uhura war damals auch da auf der Hochzeit und die war auch auf der Beerdigung von George Takeis Vater. Und da war japanischer Brauch, dass man so viel Geld spendet, damit die Beerdigung entsprechend bezahlt werden kann. Und das kannte Nichelle Nichols so nicht und hat dann damals George Takei gefragt, ja, was ist denn in diesen Umschlägen und warum kriegt ihr da so viele Umschläge? Und dann hat er das erklärt. Und 2 Tage später hat sie ihm einen Umschlag zukommen lassen mit $500 drin oder sowas. $500. Fand ich schon beeindruckend. Und die waren auch ganz eng und ganz lange befreundet. Hab heute gerade gelesen, dass LeVar Burton hat es gepostet und hat auch gemeint, der glaubt ihr eigentlich, oder jetzt hier die neuen Dreharbeiten zu Picard Staffel 3 sind so geil und es wird der Hammer und so weiter. Und dann hat er erzählt, dass die in Wirklichkeit auch alle sehr, sehr gut miteinander befreundet sind. Brent Spiner war der Trauzeuge von LeVar Burton und dann kommt der 2., 3. und so weiter Trauzeuge, waren dann Patrick Stewart, Michael Dorn und Jonathan Frakes. Also die scheinen auch einfach wirklich, also die TNG-Crew so untereinander, vielleicht jetzt Gates McFadden nicht so krass, da bin ich mir nicht so sicher, aber die scheinen auch wirklich da eine richtig krasse Freundschaft entwickelt zu haben, die sich bis heute hält. Finde ich auch eigentlich ganz nett zu sehen, wenn man das nicht nur auf dem im Fernsehen vorgegaukelt kriegt, sondern dass vielleicht auch in der Realität sich dann daraus so eine Freundschaft entwickelt hat.
Ja, zumindest ist mehr wie bei Leonard Nimoy und William Shatner.
Genau, die haben sich ja nicht so leiden können.
Nee, also am Anfang haben sie ja immer darum gekämpft, wer zuerst am Set ist. Da habe ich auch was Lustiges gelesen gehabt, dass dann der Nimoy dazu übergegangen ist, sich ein Fahrrad zu holen, damit er vor Shatner am Set ist. Also, sie haben sich da immer irgendwas einfallen lassen. Also sie konnten sich nicht da irgendwas geben. Ja.
Kann nicht sein, dass der Shatner vorher da ist.
Ja, ja. Und der hatte auch das Problem, der Shatner hat auch zugegeben, ich glaube im Nachgang, dass er ein Problem hatte, dass sie, als sie Spock eingeführt hatten, dass die ihm so viel Raum gegeben haben. Das hat ihn auch so ein bisschen eingeschüchtert, also die Rolle, die Figur von Spock.
Wahrscheinlich musste er deswegen immer sich die Uniform zerreißen.
Ja, und ich glaube, das Problem war auch, dass er so als der Haut drauf und Womanizer rüberkam und Spock war eigentlich so der intelligente der Charakter oder die Charakterrolle hat er eigentlich die intelligentere Rolle gehabt. Und ich glaube, das ist auch was ein Schauspieler ein bisschen stört, weil er dann auf eine Rolle runterreduziert wird. Und ich glaube, Shatner wollte nicht unbedingt nur dieser Haut drauf sein, der Frauen flach legt. Ich meine, er hat ja diesen Anspruch gehabt, dass er schon mehr leisten kann.
Ja.
Und er hat ja auch nach Star Trek auch einige Filme oder auch Serien
gedreht,
wo er auch eine andere Rolle spielen kann, die ihn abkaufen kannst. Also er ist jetzt kein wirklich schlechter Schauspieler.
Nee, der ist guter Schauspieler.
Und das glaube ich, hat er auch nochmal versucht zu untermauern. Und ich glaube, bei Star Trek, da haben die beiden sich halt mehr gefetzt, als dass sie da Freunde waren. Erst später, ich glaube, da, wo sie die Filme angefangen haben zu drehen und auch da, wo Nimoy dann Regie übernommen hatte, ich glaube, das war sogar entweder im zweiten oder dritten Teil.
Dritter war, glaube ich, der dritte. Erste, oder? Mit Nimoy als Regie.
Ich glaube, der dritte war es und der vierte auch noch. Der vierte hat auch noch Regie geführt. Und da war es so, das habe ich so gelesen, zumindest hatten die beide ein besseres Verhältnis zueinander.
Fünfte war Shatner Regie und Drehbuch.
Da sieht man ja auch was rausgekommen.
Shatner Drehbuch und Regie war
es. Ja, und ich kann mich noch erinnern, die haben auch gesagt, dass er beim fünften Film bei Paramount hat er gebettelt darum, dass der Film gedreht wird. Und dann haben sie immer mal nachgegeben, weil einfach das zu viel war. Und dann, und dann, glaube ich, wollte er Geld einsparen und hat irgendeine andere Special Effects Firma, haben sie dann an Bord gehabt. Deswegen sah der Film so schlecht aus, weil vorher war alles über Lucas, also Industrial Light and Magic.
Ja.
Da war immer, die Effekte waren klasse, super. Und dann hat er irgendwie da Mist gebaut mit der anderen Firma. Und dann sehen die Effekte einfach extrem schlecht aus. Das ist der schlechteste von allen.
Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ist sowieso einer der gehasstesten Star Trek-Filme.
Wobei eine coole Handlung hat, weil es geht ja um den Bruder.
Cyborg
von Spock. Und das ist eine tolle Story.
Die Storyline mit dem Bruder finde ich ganz gut, mit dem Gott und so weiter finde ich dann nicht mehr so gut.
Ja, das ist zu viel auch. Also aber ich fand die Story von den beiden toll.
Ja, ich fand das auch gut. Also es wird auch nie wieder aufgegriffen.
Ja.
Ich gucke ja kein Discovery, weißt du ja. Mhm. Aber eigentlich hätte ja auch Michael Scheißhaufen Burnham. eigentlich hätte die doch auch Cyborg kennen müssen.
Die Geschichte.
Wird das irgendwo in Discovery mal wieder aufgegriffen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wenn sie schon Spock und so weiter alles aufgreifen. Nein, es wird nie wieder aufgreifen. Also nicht in den Staffeln, die ich gesehen habe, wo es dann auch darum geht, wir müssen Spock finden.
Ja, also der Bruder fällt unter den Tisch, das stimmt.
Ja, komplett.
Ja.
Ich glaube, ist nur ein Halbbruder. Ist, glaube ich, nur der Halbbruder.
Okay, dann kann es
gut sein. Also Sarek hatte noch mit einer richtigen Vulkanierin dann noch was und dabei ist das Cyborg entstanden, glaube ich.
Ja gut, dann vielleicht haben sie sich dann so getrennt, dass dann keiner mitbekommen hat, dass er einen Halbbruder hat.
Ja, wie schlimm für Sarek eigentlich. Einmal einer, der halb Mensch, halb Vulkanier und dann ein Vulkanier, der sich von Emotionen lossagt, komplett. Als richtiger Vulkanier. Sarek hat es halt wirklich fett getroffen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, also, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt dran, uns bei Facebook ein Like zu hinterlassen, einen Kommentar zu hinterlassen. Auch das könnt ihr bei Spotify machen, Kommentar hinterlassen. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten unseren Spaß, zumindest ich, beim Fragen stellen. Und ich hoffe, der Stefan hat auch ein bisschen Spaß gehabt.
Ja.
Und dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt uns treu, macht's gut. Ciao.
Tschüss.